Pro-Tour ohne Top-Spieler in Hildesheim, wie wir das gewohnt sind. Development-Tour mit Top-Ergebnissen für deutsche Spieler, das sind wir zumindest auch teilweise gewohnt. Und der Blick nach Asien, nach Antwerpen und vieles mehr jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Checkout. Wir sind der Sport1 Darts Podcast und melden uns mit einer großen Update-Folge. Es gab jetzt keine Pro-Tour am Wochenende, keine European Tour und auch kein Major-Turnier, was zu Ende gegangen ist. Stattdessen sehr viel Nachwuchs, Development-Tour, dann natürlich auch sehr viel Sonstiges. Wir blicken nach Asien, nach Antwerpen, wie gesagt, und wir blicken aber auch zurück auf die Pro-Tour-Woche. Da also auch das ein oder andere Update, inklusive Tour-Card-Holder-Qualifier mit Raymond van Barneveld, der längst eigentlich gar nicht mehr spielen wollte für den Rest des Jahres, aber sich dann doch entschieden hat, weiter zu spielen. Und das hat sich offenbar doch gelohnt. Also es gibt vieles zu besprechen. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße meinen Podcast-Partner Micha Wattenberg, der so wunderbar die letzten Woche diesen Podcast gerockt hat, während ich im Urlaub war.
Ja, Kevin, ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub oder ich weiß ja schon, dass du einen schönen Urlaub hattest. Ich freue mich jetzt aber wirklich auch, natürlich auch aus einem gewissen eigenen Interesse, dass du jetzt hier wieder zurück bist, dass du uns hier mit deiner Anwesenheit beehrst und so sehr es mir auch Spaß macht, mit diversen Gästen hier im Podcast zu fachsimpeln verschiedene Folgen aufzunehmen. Die Abwechslung ist immer super, freue ich mich doch wirklich auch über jede Folge, jedes Mal aufs Neue, wenn ich mit dir hier gemeinsam in der gewohnten Konstellation, für die ich ja auch unterschrieben habe, hier mit dir sitzen darf.
Ja, und wenn man sich jetzt die letzten drei Wochen angehört hat oder die letzten drei Folgen angehört hat, viel zum Matchplay mit Joshua Herrmann als Vorschaufolge, dann während des Turniers mit Morten, nach dem Turnier mit Luca Wolf, da fällt erstmal auf, wohnt eigentlich Morten auch im Sauerland? Joshua Herrmann, Sauerländer, Luca Wolf, Sauerländer, ich quasi auch Sauerländer, Kreis Soest, also da so an der Grenze. Wo wohnt Morten?
Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube Dortmund, wenn ich mich nicht vertue. Also ist ganz genauso viel Sauerland wie du in Berlin, ne?
Ja, wobei, also Dortmund-Sauerland-Express, bekannte Bahnlinie, führt direkt von Dortmund nach Winterberg ins Skigebiet. Also von daher, es gibt da dann doch eine regionale Präferenz, die ich da bei der Gästeauswahl habe sehen können.
Also ist quasi alles Sauerland, wo man vom Sauerland aus hinfahren kann. Das kannst du quasi noch so als Ausläufer sehen.
Ganz genau, so sieht das aus. Also der sauerländische Darts-Podcast hier bei Checkout. Ihr findet uns natürlich auch bei Patreon. Wir sind über jeden Support dankbar, über unsere Top-Unterstützer. Denen gebührt natürlich ein ganz großes Dankeschön. 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer. Dann bekommt ihr auch zusätzliche Folgen, mehrere im Jahr. Wir sorgen in der Regel dafür, dass es mindestens einen Monat gibt, aber auch gerade wenn man jetzt so die erste Jahreshälfte Revue passieren lässt, da hatten wir dann wirklich jede Woche zwei Folgen insgesamt am Start, dementsprechend viel exklusiv bei Patreon. Ansonsten der Link zu Patreon natürlich in der Folgenbeschreibung, genau so wie die Links zu unseren Social Media Profilen und der Link zum Sport1 Darts Newsletter. Und damit würde ich sagen, Micha, lass uns doch mal zurückblicken, zunächst auf die Pro Tour. Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber sollten wir unbedingt noch drüber sprechen.
Sollten wir drüber sprechen, weil gerade eben die Players Championship Turniere in Hildesheim so ein kleiner Garant dafür sind, eben auch die ein oder andere Geschichte zu liefern, die man sonst nicht unbedingt liest. Und ja, diese Geschichten wurden abgeliefert hier bei den Players Championship Turnieren 25 und 26. Es sind auf jeden Fall am Ende sehr junge Sieger und das fing dann eben schon bei Players Championship Turnier Nummer 25 an mit Henry Coates, der als Nachrücker ein Turnier gewinnen konnte, ein Players Championship Turnier als Challenge-Tour-Nachrücker. Er ist der sechste Spieler in diesem Jahr, der seinen ersten Proto-Titel gewinnt. Und man muss sagen, gerade bei den erstmaligen Gewinnern auf der Proto hatten wir dieses Jahr wirklich eine ganz tolle Bandbreite. Wir hatten Andrew Gilding mit 55 Jahren, der seinen ersten Titel gewinnt. Wir hatten Gabriel Clemens, der nach so langer Zeit, nach so vielen Finals und so vielen Versuchen endlich seinen ersten Titel gewinnt. Wir haben Bo Greaves, die als erste Frau auf der Pro Tour triumphieren konnte. Und jetzt haben wir Henry Coates als Nachrücker mit 20 Jahren.
Er ist eine unfassbare Auswahl und Henry Coates nutzt natürlich auch die Abwesenheit vieler Topspieler, aber du hast natürlich trotzdem da ein immer noch illustres Feld, auch wenn die Mehrzahl der Top 32 ja in Hildesheim gar nicht dabei war. Wir reden nicht nur über fehlende Littlers, Humphreys und so, das ist ja längst schon über diese Topspielermarke hinaus, also es spielen die wenigsten Spieler noch die Vielzahl der Players Championships mit, wenn sie nicht gerade müssen, und das macht es aber auch besonders interessant. Also im Prinzip sind die Players Championships mittlerweile auch dank der oder wegen der Regeländerungen auf der European Tour, wegen des gestiegenen Preisgeldes bei den großen Major-Turnieren, allen voran bei der WM, sind ja die Players Championships jetzt so das letzte Refugium, das letzte Habitat für die absoluten Darts-Freaks auf dem Pro-Circuit, muss man sagen. Ne? Weil da bekommst du noch so die wilden Ergebnisse, die wir ja in der Zwischenzeit zwischen der Michael van Gerven-Ära und der Luke Littler-Ära auch bei den ganz großen Turnieren hatten. Ne? Also wenn dann hier der Jose de Sousa-Titel-Run kam, der Johnny Clayton-Miracle-Run in der Premier League und was nicht alles, also ganz zu schweigen von einem Ross Smith, der die EM gewinnt, oder Andrew Gilding die UK Open. Aber im Prinzip ist die Pro-Tour jetzt gerade auf dem Level. Das ist ja komplett wild.
Oder Dimitri Vandenberg, die UK Open, oder noch besser Peter Wright, die European Darts Championship. Das war für mich wirklich noch das wildeste Ergebnis in dem Ganzen. Aber nein, du hast schon recht. Also die Players Championship Turniere sind so ein bisschen die Last Man Standing Fraktion, was den Darts Puristen noch geblieben ist. Und insbesondere halt die Players Championship Turniere auf Festland, Europa-Boden oder halt insbesondere halt in Deutschland, in Hildesheim. Also das ist dann das, wo du noch die Stories hast. Ja, die Stories, dass du jemanden als Nachrücker von der Challenge Tour hast, der ein Turnier gewinnt, wahnsinnig selten. Henry Coates ist auch erst der fünfte Spieler in der Geschichte, dem das gelingt. Zuletzt war es Wesley Plaisir 2024, aber trotzdem, ja, hast du da halt noch so ein bisschen die wilden Ergebnisse, wo da noch alles passieren kann. Der Name Michael van Gerven ist schon gefallen. Der kann dann in der einen Runde irgendwas spielen, wo eine 7 vorne steht, in der anderen Runde was im hohen 90er oder über 100er Bereich, und dann kann er am nächsten Tag auch einfach wieder abreisen, so, ne? Das sind die Sachen, die da halt passieren.
Und natürlich auch jetzt, um die Zeit im Urlaub zu reflektieren. Ich habe natürlich immer verfolgt die Ergebnisse vom Matchplay. Und so großartig, so groß die Greatness, dieses unglaubliche Talent und die unglaubliche Power von Luke Littler ist, so wenig holt es einen auch so richtig ab, weil natürlich irgendwie im Vorfeld klar ist, wer gewinnt. Das ist das neue Normal bei den Major-Turnieren. Das ist quasi wieder das MVG, das Phil-Taylor-Zeitalter in ganz brachialer Dominanz. Und noch ein Punkt dazu. Ich muss dir auch sagen, vor 3 Jahren war ich auch im Urlaub zum Matchplay. Genau dasselbe. Während des World Matchplays im Urlaub. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen mit Zeitverschiebung, auch damals in den USA, dann quasi jede Session noch so ein bisschen durchzuskippen, zumindest die Highlight zu schauen. Das habe ich. Ich habe nicht einen Dart vom World Matchplay während des Urlaubs gesehen, weil ich dachte, ja gut, ist halt geil, aber da reicht es auch, sich den einen oder anderen Text durchzulesen, und du bist anständig informiert.
Ja, in gewisser Weise hast du recht. Es ist halt häufig so, immer das Gleiche in grün oder jetzt halt immer das Gleiche in lila, ne? Jetzt würde ich nur gerne von dir noch eine Positionierung haben zu der Frage, die ich in der letzten Folge mit Luca Wolf aufgemacht habe. Und zwar, Littler hat ja jetzt angekündigt, dass er noch 4 verbleibende Players Championship Turniere spielen möchte, die auf englischem Boden. Glaubst du denn, dass Littler auch abseits von der großen Bühne mit diesen 4 Turnieren, die ihm noch bleiben, sich für die Players Championship Finals wird qualifizieren können oder nicht? Also er wird aller Voraussicht nach irgendwas in die Richtung 2 Finals und auf jeden Fall nicht 2 Nullerrunden benötigen.
Ja, ich sag mal so, also Martin Schindler ist ja kurioserweise aktuell die 64, steht bei 25.500. Luke Littler 2 Titel, dann wäre er bei 30. Das könnte vielleicht schon reichen, aber die muss er auch erstmal holen, weil eine Niederlage schon schnell kassiert. Gleichwohl, also wenn du mich vor noch einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich, glaube ich, gesagt, nee, schafft er nicht. Weil Players Championship, eigene Gesetze und so. Mittlerweile sage ich, doch, packt er, weil alles, was der anpackt mit seinen Händen, das wird zu einem goldenen Dart. Ist so mein Gefühl aktuell. Also ich würde aktuell sagen, Littler schafft das eher, als dass es nicht schafft.
Okay, dann müsste er aber auch eigentlich, wie gesagt, die zwei Turniere gewinnen. Ja. Weil, also ich meine, du hast jetzt gesagt, Martin steht bei 25 und jetzt haben wir noch 8 Turniere auf der Uhr. Da ist es dann jetzt schon auch nicht unwahrscheinlich, dass der Cut-Off sich auf jeden Fall noch irgendwo knapp über 30 am Ende positionieren wird.
Ganz genau. Also wir haben ja 34 Turniere am Ende. Es sind jetzt gespielt, wo sind sie jetzt?
26.
26 und wir stehen bei 25,5 im Cut. Kann man ja eigentlich ganz gut hochrechnen, ne? Dass dann vielleicht am Ende der Cut bei 32, 33 liegt. Mhm. Das heißt, es würde bedeuten, du brauchst nicht nur 2 Titel, sondern darfst dir eben auch die von dir genannten 2 Nuller-Runden dann unter keinen Umständen leisten. Also klar, wenn man jetzt die Schwierigkeit bemisst, auch so ein Turnier zu gewinnen, ist ja auch nicht so, dass Rian van Veen in Abwesenheit der Humphreys und Littlers da alles abräumt, ne? Als jetzt neue Nummer 2 der Welt übrigens. Es ist schon schwierig, aber Littler ist ein anderes Level und Wessel Naiman hat es auch des Öfteren geschafft, natürlich hintereinander weg Turniere zu gewinnen und auch mal 2 aus 4. Also von daher, ich traue es ihm zu, ich traue ihm aktuell alles zu.
Gehen wir zurück von Luke Littler zu einem weiteren jungen Talent. Wir haben schon über Henry Coates gesprochen, schauen aber noch mal ganz kurz jetzt auf seinen Turnierverlauf. Er schlägt im Turnierverlauf Philipp Berescher zum Auftakt, dann Karel Sedlar, Jack Mervyn King, Bradley Brooks, Christian Kist, Jeffrey de Graaf und im Finale dann Damon Hatter. Er hatte wahrscheinlich im Turnierverlauf einen Matchstart von Mervyn King gegen sich, den er allerdings überlebt und ja, das Niveau von Henry Coates war schon auch wirklich nicht verkehrt. Ne? Spielt alles zwischen 90 und 106. Die 106 Punkte fallen bei seinem Whitewash-Sieg gegen Christian Kist. Und auch das Finale war auf einem wirklich tollen Niveau. Gewinnt mit 8-4 gegen Damon Hatter. Spielt selbst 104 Punkte. Kriegt 106 Punkte vom Australier gegen sich gestellt. Verwandelt dann den ersten Matchstart auf Bull bei 88 Punkten. Und mit diesem Ergebnis kriegt er dann auch den Sprung hin in zum einen das vorläufige Players Championship Finals Feld und auch in das vorläufige WM-Feld über die Pro Tour. Auf der Challenge Tour wäre er noch weit weg von der Qualifikation für die WM und hiermit ist das jetzt eine echte Chance für Henry Coates, zumal das jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein muss, dass er hier nochmal nachrückt. Gerade wenn wir dann nochmal auf die 4 von den verbleibenden 8 Turnieren schauen, die eben nicht in England stattfinden.
Ja, da muss ich sogar sagen, da gebe ich dir eine Garantie drauf, denn er ist zwar nur die 12 in der Challenge Tour, also da ist er weit weg von Tourkartengewinn über die Challenge Tour von WM-Startplatz, aber es gibt ja diesen Passus, ich weiß nicht, ob es den immer schon gab, aber es gibt auf jeden Fall mittlerweile diesen Passus, dass die Nachrückerliste angeführt wird von einem Spieler, der schon einmal einen Titel geholt hat. Also wenn du einen Titel gewonnen hast, zählst du vor allen anderen. Das ist mittlerweile so. Definitiv.
Das ist sogar mir neu, Mensch. Ich lerne hier noch richtig was Neues. Echt? Ist das so?
Ja, das ist so. Und dementsprechend ist Coates damit die 129 der Tourcard-Spieler. Kann man so sagen, de facto. Weil er ist
das
damit
ist ja crazy.
Eins der Nachrückerliste und es fällt ja immer einer aus. Grüße gehen raus an Matthias Ehlers und dabei bleibt's ja nicht.
Also das ist ja wirklich verrückt. Seit wann gibt es diese Regel? Also ich kenne...
Das weiß ich auch nicht.
Das Darts-Regelbuch eigentlich... würde ich sagen, fast zu 80% auswendig, wenn du mich nachts wecken würdest. Aber von dieser Regel höre ich tatsächlich gerade zum ersten Mal. Aber ist eine geile Regel.
Ich finde sie auch irgendwie ganz nett, ne? Weil das ist ja so ein krasser Erfolg und kommt so selten vor. Da finde ich es gut, dass das so belohnt wird, ne?
Für seinen Finalgegner Damon Hatter war es übrigens das erste Finale in dieser Saison. Sein vorher bestes Ergebnis war ein Achtelfinale, welches er zweimal erreicht hatte. Also ja, Damon Hatter noch nicht mit der Proto-Saison, wie man das von ihm aus teils den letzten Jahren oder gerade vor ein paar Jahren kannte, als er noch wesentlich stärker unterwegs war. Aber für ihn war es nicht nur ein guter Tag, sondern 2 gute Tage, geht am Folgetag auch noch bis ins Viertelfinale. Am erssten Players Championship Tag hatten wir im Halbfinale außerdem noch Nico Springer, der damit ganz wichtiges Preisgeld einsammeln konnte im Grand Prix Race, insbesondere weil am Folgetag Sebastian Biawecki das nochmal richtig eng gemacht hat und ansonsten Jeffrey de Graaf ebenfalls wie Nico Springer im Halbfinale spielt generell 3 wirklich tolle Tage, muss man sagen.
Ja, absolut. Also Jeffrey de Graaf, der ja auch eine gewisse Zeit lang überhaupt nicht gut agiert hat, der dann irgendwann mal in einem Finale stand vor ein paar Wochen und seitdem wirklich anderen Fall spielt. Seitdem läuft das deutlich besser und ja, hat sich hier belohnt in dieser Woche. Ansonsten im Viertelfinale hatten wir einen Kevin Dutz, ein Christian Kist, ein James Harrell. Christian Kist auch zum wiederholten Male, hat, glaube ich, jetzt sogar Back-to-Back dann da stehen. Oder war irgendwie mal ein Block dazwischen, wo es nicht so der Fall war. Aber bei einem Turnier, was ich kommentiert hatte, war er auf jeden Fall im Viertelfinale gegen Chisnall, kurz vor dem Matchplay-Cut. Und aus deutscher Sicht haben wir ja noch einen zweiten im Viertelfinale gehabt. Springer hat es sogar ins Halbfinale geschafft, aber auch Max Hopp stand im Viertelfinale. Sehr gutes Resultat für ihn.
Sehr gutes Resultat und es ist bereits das fünfte Mal diese Saison, dass er mindestens im Achtelfinale oder sogar noch weiter steht. Wir erinnern uns an das Finale, was er gespielt hat und ich finde, fünfmal mindestens im Achtelfinale, das heißt quasi mindestens dein Board gewonnen, ist schon für einen Spieler, der A, zurück quasi jetzt auf die Tour gekommen ist und B, jemanden, der eigentlich eher für die Konstanz, die er in der ersten Runde immer wieder an den Tag gelegt hat, schon eine gar nicht so verkehrte Statistik. Also fünfmal mindestens das Board gewonnen, so wie hier jetzt auch im Viertelfinale gestanden. Das ist schon wirklich sehr okay, was Max Hopp da macht.
Ja, es zeigt halt, dass nicht nur die Basis, diese fehlenden Erstrundensiege da sind, sondern eben auch der ein oder andere tiefe Run. Also es ist ja eben nicht nur dann dieses ständige Erstrundensiegen und der eine Lauf ins Finale, das stand ja auch schon, sondern es ist auch mittlerweile dann eben auf konstanter Ebene deutlich besser, ne? Also von daher Max Hopp, ja, absolut positiver Garant in diesem Jahr aus deutscher Sicht. Das sagen wir auch nicht zum ersten Mal. Und ansonsten müssen wir natürlich auch über James Harrell nochmal sprechen, denn es gab da ja ein Match gegen Kim Heibrechts. Und da kann man nur sagen, ja, also wenn zwei sich gefunden haben, ne?
Ja, haben sich wirklich zwei gefunden, liefern sich da nochmal ein gutes Wortgefecht am Ende dieser Partie. Also sind beides für mich so absolut der Typ Spieler, die gerne auch mal jubel- und emotionstechnisch ein bisschen was austeilen, aber wirklich überhaupt nichts selbst einstecken können, wenn dann mal zurück irgendwie jemand ein bisschen was austeilt oder sowas. Also ja, wie gesagt, haben sich zwei gefunden, blieb aber nur beim Gefecht in den Worten und damit können wir dann, um dieses Players Championship Turnier rund zu machen, auch nochmal auf den Rest der Deutschen schauen, abseits von Nico Springer und Max Hopp. Und das können wir relativ schnell machen. Der Rest war relativ mau unterwegs. Marvin Kraft, Ricardo Pietrzko, Pascal Ruprecht gewinnen allesamt ihre Auftaktpartie. Ricardo Pietrzko spielt dabei sogar 105 Punkte im Schnitt. Das war definitiv sehr positiv, wohin sich Ricardo jetzt wieder manövriert hat. Und alle anderen verlieren in Runde 1 fast alle bis auf Daniel Klose, der mit 5-6 gegen Christopher Wickenden verliert, auch relativ klar.
Ja, ich würde sagen, das können wir dann so halten und können dann jetzt auch schon über den nächsten Tag sprechen. Players Championship Event 26 wird gewonnen von einem Spieler, der alles ist, aber kein Außenseiter mehr, Sebastian Bjoretzky. Also was für ein Jahr spielt der Mann, diese unglaubliche Siegesserie auf der Development Tour. Dann jetzt der nächste Titel ist ja nicht sein erster. Er hat nämlich am 29.07. genau wie in diesem Jahr, auch im Jahr 2025 auf der Pro Tour gewonnen. Und ja, er ist dann genau ein Jahr später wieder erfolgreich und sollte sich, keine Ahnung, was machen Dartspieler mit so Daten vielleicht tätowieren oder so. Das wird jetzt vielleicht passen. Hat Sebastian Bjoretzky Tattoos, ist die Frage. Ich hab's gerade nicht so richtig im Hinterstübchen, aber ja, also das ist schon ein ganz besonderes Datum für ihn.
Ja, also ich wüsste nicht, dass er Tattoos hat, also zumindest nicht an Stellen, die
dann soll er es auch nicht einsehen. Ich bin immer ein Fan davon auch. Also man muss sich nicht tätowieren.
Nein, also ich meine, also dann, bevor er sich dieses Datum tätowiert, sollte er sich vielleicht lieber in das goldene Buch der Stadt Hildesheim eintragen, weil er hat ja nicht nur am selben Tag ein Jahr später wieder den Titel geholt, sondern auch wieder am gleichen Ort, also wieder in der Halle 39 in Hildesheim. Also ja, vielleicht ist dann der Eintrag ins goldene Buch eher sein Ding.
29, 39 und die Postleitzahl von Hildesheim, ich glaube, das wäre doch die perfekte Zahlenkombination für den jungen Polen, der wirklich hier ein Durchbruchsjahr spielt. Also das hat jetzt Ausmaße angenommen. Ich denke, das kann man nicht mehr anders beschreiben. Er gewinnt an diesem Tag gegen Danny Olde, Kalter gegen Kordecker, Jan-Viktor Tingström, Bradley Brooks, Damon Hatter, Gian van Veen und Mario van den Bochade. Also das Finale natürlich auch kurios. Also Białecki geht als klarer Favorit in ein Endspiel, weil sein Gegner Mario van den Bochade heißt. Kommt auch aus dem Nichts. Der spielt um die Tourkarte und hat hier mit dem Finaleinzug natürlich auch Großes geschaffen.
Er ist so ein richtiger Hildesheim-Klassiker-Turnierbaum. Ne? Ja. Also ist jetzt nicht so, dass du jetzt nur Spieler bekommst, die du unbedingt im Draw haben willst. Also Damon Hatter, Gian van Veen, in Klammern vielleicht auch Bradley Brooks, das sind schon Spieler, wo du ja auf der Pro Tour manchmal dich auch ein bisschen strecken musst, aber ansonsten ist das schon auch ein Draw wirklich, also ja, da ist schon der Stempel Hildesheim drauf, muss man sagen. Seine beiden besten Spiele, die Sebastian Białecki absolviert, das sind seine einzigen Spiele mit über 100 Punkten im Average, sind auch die engsten Partien. Er gewinnt zum Auftakt mit 6-5 gegen Danny Olde-Kalter nach einem 3-5 Rückstand und in der zweiten Runde muss er ebenfalls in den Decider gegen Kordecker, danach kein Decider mehr für Białecki und geht damit sicher durch an diesem Turniertag. Wie gesagt, holt sich damit hier den Titel ein Jahr später, nachdem er schon einmal in Hildesheim erfolgreich war. Und ja, Damon Hatter, der verliert schon wieder gegen den späteren Sieger des Turniers.
Ja, und Sebastian Białecki, der schiebt sich mit dem Turniersieg jetzt auch in das vorläufige Teilnehmerfeld für den World Grand Prix. Finde ich auch immer ganz interessant, wenn es da dann noch Verschiebungen gibt. Meistens sind ja fast exakt dieselben Qualifikanten da wie beim Matchplay. Aber Sebastian Białecki, der mischt das jetzt zusätzlich auf. Und bei dem Jahr wäre das auch hoch verdient. Ne? Trotz all der Schwierigkeiten, die es dann für die Spieler gibt, auch in diese hochdotierten Majors reinzukommen, eben wieder über die wieder wegen der European Tour Regeln ist es ja maßgeblich schwieriger geworden. Also da freut es mich umso mehr, wenn da doch noch solche Durchbrüche möglich sind. Also Sebastian Białecki ist da zu nennen, sicherlich auch ein Christo Reyes. Bei Sebastian Białecki müssen wir noch eines ansprechen, und zwar im Players Championship Jahresaverage. In der Jahresaverage-Rangliste steht er schlechter da als ein Martin Schindler. Und das ist eine Knallermeldung. Ne?
Das ist eine Statistik, die mich in der Recherche für diese Folge echt unfassbar gewundert hat. Zu also Recht. Hättest du mich gefragt, Sebastian Białecki, Martin Schindler, wie ist die Relation von den beiden in der Players Championship Jahresaverage-Tabelle, da hätte ich dir gesagt, ja, wahrscheinlich steht Martin irgendwo so zwischen Platz 60 und 70 und Białecki irgendwo so zwischen 25 und 35, aber es ist tatsächlich so, dass Martin einfach, ich glaube, zwei Plätze sind oder sowas, vor einem Sebastian Białecki steht, der jetzt hier wieder ein Turnier gewonnen hat und der generell quasi seine Durchbruchssaison feiert. Und ja, ich meine, was ist quasi der Unterschied? Also, wenn du jetzt wirklich nur auf die nackten Zahlen am Ende schaust, was macht's aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Du erwischst mich so ein bisschen auf dem Kalten.
Also, Olde Kaltern.
Ja, auf dem Danny Olde Kalter. Also bei Sebastian Białecki scheint sich eine Selbstverständlichkeit entwickelt zu haben, Spiele zuzumachen. Ne? Also sonst kannst du auch nicht so einen Run auf der DevTour hinlegen. Da spielen ja auch nicht nur irgendwelche Hobby-Data mit. Ne? Also das ist schon Wahnsinn gewesen. Und das hilft natürlich dann auch, diese engen Spiele zu gewinnen, dann auch in den engen Spielen ausgerechnet auch, wo er die besten Darts auspacken muss, die besten Darts auszupacken. Und das ist ein Selbstverständnis, was Martin Schindler nicht mitbringt. Er macht Spiele nicht zu selten zu, gerade auf Major-Bühnen, wenn wir uns das anschauen, gegen Gervin Price zum Beispiel oder auch bei European Tour Events. Ne? Und da reden wir dann einfach über Selbstvertrauen, über Form. Und ja, Sebastian Białecki kann diese offenbar ein bisschen besser steuern. Also er kann in den wichtigen Momenten die besseren Darts spielen. Und eine Jahresaverage-Tabelle, die bildet eben genau das nicht ab. Die zeigt ja eben nur, welche Felder du getroffen hast, aber nicht in welchen Momenten. Also das wäre jetzt der Versuch einer Einschätzung von meiner Seite.
Lass uns von Sebastian Białecki weitergehen. Sprechen wir über seinen Finalgegner Mario van den Bochade mit dem random Hildesheim-Finale ist zuvor in diesem Jahr nur ein einziges Mal über sein Board hinausgekommen, also kam weiter als die dritte Runde. Er hat einmal ein Achtelfinale erreicht, das war am 10. Februar, also ungefähr vor einem halben Jahr. Und jetzt durch diesen Finaleinzug aus dem Nichts steht er auf einmal da mit einer sehr guten Ausgangslage für die WM-Quali, ist aktuell ganz knapp bei den Players Championship Finals mit dabei, steht auf Platz 62. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die 64 ist Martin Schindler. Und ja, ich sag mal, dieses eine Finale mit den dazugehörigen Qualifikationen, die er dadurch wahrscheinlich schaffen wird, also das kann für den Tourkartenerhalt wirklich der absolute Gamechanger für ein Mario van den Buchrade gewesen sein.
Ja, also in den Gefilden ist natürlich ein Finale enorm viel wert. Klar, die Preisgelder sind nicht so massiv, nicht ansatzweise so massiv wie bei den anderen Turnieren, aber trotzdem auch da wurde ja ordentlich drauf gesattelt. Und ja, gerade die Konkurrenz um die Tourkartenposition muss das erstmal nachholen, ne? Also das sorgt ja dann auch für ein bisschen Selbstvertrauen. Vielleicht hilft es ihm dann auch noch in dem ein oder anderen Spiel. Wie war das? Er hat sich ja auch qualifiziert für Basel und ist in Antwerpen im Qualifier, im Host Nation Qualifier. Also hat er vielleicht auch noch eine Chance auf eine Qualifikation. Aber ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, genau, sprechen da auch gleich drüber. Am nächsten Tag hatte er ja dann auch die Tourcard-Holder Qualification für Basel geschafft. Also von daher hatte er ja da schon so ein bisschen von dem neuen Selbstvertrauen mitnehmen können. Und er spielt ja auch insgesamt, also macht er auf mich schon einen besseren Eindruck so im zweiten Jahr, ne? Also das liest sich doch des Öfteren ganz gut an. Natürlich ist das jetzt aber dieser Peak, dieses Ergebnis nochmal eine ganz andere Geschichte.
Der wieviel beste Belgier auf der Tour ist denn Mario van den Buchrade?
Wir hatten die Frage schon so oft, also zwischenzeitlich weiß ich, habe ich hier gesagt, das ist quasi der gefährlichste, aber muss schon sagen, diese Brachialität von einem Kim Heibrechts, der ja, auch wenn er die Ergebnisse überhaupt nicht zieht, das ist so ein bisschen sein Problem, der ist schon der stärkste Mann, ne? Aber dahinter kommt dann aus meiner Sicht auch Mario van den Buchrade, weil ja ein Andy Bartens aktuell keine Tourcard hat.
Bei diesem Players Championship Turnier im Halbfinale Justin Hood und Gian van Veen, das auch zwei Namen, die einen insbesondere hier in Hildesheim nicht überraschen. Im Viertelfinale hatten wir Karel Sedlacek, Joe Hunt, Richie Etthaus und Damon Hatter. Das beste deutsche Ergebnis, ja, war nicht so das Gelbe vom Ei oder auch wie Ricardo sagen würde, nicht das Grüne vom Ei. Martin Schindler und Max Hopp jeweils in der Runde der letzten 32 im Boardfinale unterwegs gewesen. Nico Springer, Gabriel Clemens, Kai Gotthard, Ricardo Petrezko, Max Zerwinski und Jurik Hofkens gewinnen immerhin eine Partie zum Auftakt. Und die deutsche Bilanz in diesem Block sieht dann am Ende aus. 22 Siege zu 34 Niederlagen, macht eine Quote von 0,64. Das ist so, ja, würde ich sagen, deutsches Mittelmaß für diese Saison. Kann man jetzt aber auch sagen, dass hier in Hildesheim, wenn von den Top 16, 12 nicht mit dabei sind und so, vielleicht auch potenziell man da auch einen leicht höheren Anspruch als an den Durchschnitt der Saison anlegen könnte?
Ja, müsste man sogar, würde ich sagen. Ich würde es ein bisschen zweigeteilt sehen. Players Championship 26, das ist einfach ein unglaublich schlechtes Resultat, auch in der Breite, gerade wegen der mehr Möglichkeiten, die es dann eigentlich geben sollte in Hildesheim. Und die 25, die sieht ja jetzt gar nicht so verkehrt aus, weil man da zumindest auch zwei richtig starke Ergebnisse hatte mit Max Hopp und Nico Springer im Viertelfinale respektive Halbfinale. Dann auch so eine 105 Outblinker-Moment von Ricardo Pietrezko, aber ja, in Summe ist das nichts Dolles und ich finde, man müsste das sogar anders bewerten und sollte hier dann nochmal ein bisschen mehr den Finger in die Wunde legen. Aber es gibt zumindest ja dann so ein paar Lichtblicke. Und so ganz mies ist die Bilanz ja dann auch von ganz wenigen Spielern. Also zumindest haben die meisten mindestens mal ein Spiel gewonnen, ne? Also das ist ja dann wiederum das Positive.
Switchen wir vom Mittwoch auf den Donnerstag, als die Tourcard-Holder-Qualifier für die European Tour anstanden. Das letzte Mal in diesem Jahr, dass es einen Doppel-European Tour-Qualifier-Block gab. Es wurde also quasi für das dritt- und für das vorletzte Turnier die Qualifikation gespielt. Für die Flanders Darts Trophy in Antwerpen qualifizieren sich folgende Spieler: Bradley Brooks, Christo Reyes, Jim Long, Stephen Burton, Jeffrey de Graaf, Bo Greaves, Raymond van Barneveld, Karel Zettel, Sattler, Jack Mickey, Menzel und Chris Landmann. Gabriel Clemens, der verliert das Entscheidungsspiel um die Qualifikation gegen Christo Reyes. Und dann hatten wir noch die Qualifikation für die Swiss Darts Trophy in Basel. Da qualifizieren sich Bradley Brooks, Menzo Suljovic, Tom Bissell, Jeffrey de Graaf, Michael Smith, Mario van den Buchrade, Raymond van Barneveld, Sietze Lapp, Mike Kuypenhoven und Christo Reyes. Max Zerwinski verliert das Entscheidungsspiel nach 5:3 Führung gegen Jeffrey de Graaf im Decider. Sehr ärgerlich. Max Hopp verliert ebenfalls sein Entscheidungsspiel gegen Sietze Lapp. Und wir haben jetzt hier die Doppelquali stehen für Bradley Brooks, Christo Reyes, Jeffrey de Graaf und wirklich, ich wundere mich, Raymond van Barneveld hatte eigentlich angekündigt, eine Pause machen zu wollen, nur noch sporadisch ein bisschen was mitzuspielen. Was hat er seitdem mitgespielt? Alles. Wie war die Form? Scheiße. Was hat er jetzt geholt? Doppelquali für die European Tour.
Ich finde es unfassbar. Also wo, bitteschön, kommt das her? Es gab ja diese einzelnen Momente, die einzelnen Spiele. Ich meine, da war auch irgendein Players Championship Turnier früher im Jahr, wo er in der ersten Runde irgendwie Wessel Naiman rausprügelt mit einem brachialen Average, den Dauersieger auf der Pro Tour. Ansonsten war da ganz viel Cuppes, mehr Cuppes als Akzeptables. Und jetzt holt er die Doppelquali und die ist ja auch unfassbar wertvoll. Das sind erstmal provisorisch 4.000 Pfund. Er kann das noch ausbauen. Das heißt, Raymond van Barneveld hat jetzt plötzlich aus dem Nichts eine realistische WM-Chance wieder. Ich schaue gerade drauf und bemerke, das sind nur 2.500, die ihm fehlen. Da geht noch was. Und das wäre für mich ein kleines Darts-Wunder. Also auch gerade in der Aufzählung, wo du es gesagt hast, 4 Doppelqualis, was ja vergleichsweise viel ist, im neuen Quali-System. Aber bei Reyes wundert es niemanden. Bei de Graaf, ja, finde ich, wundert jetzt auch nicht. Der hat eh eine gute Form. Und bei Bradley Brooks, ja, der hat auch mehr Form als Raymond van Barneveld. Also Raymond van Barneveld kommt für mich komplett aus dem Nichts zu diesen zwei Qualifikationen. Was sagst du denn dazu, zu seinen WM-Chancen? Wird das noch schaffen?
Ich tue mich schwer, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es ist natürlich ein sehr fragiles Konstrukt, ob es dann halt am Ende reicht und ob er jetzt halt aus solchen Momenten irgendwie einen Ansatz von Confidence ziehen kann, um dann halt auch einen Ansatz von Form daraus zu bauen, ne? Also deswegen, ich tue mich irgendwie schwer. Ich bin bei Raymond van Barneveld fragen, schafft er das, erreicht er das, gewinnt er das? Aktuell einfach so in so einem Grundsatz erstmal bei Nein, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, verstehe ich total. Dafür ist das ganze Gebilde Raymond van Barneveld viel zu fragil. Was ich interessant finde, ich habe mir jetzt mal angeschaut, also die Spieler, die vor ihm stehen, bis zu Andy Bolton, das ist der provisorisch letzte Qualifizierte über die Pro Tour. Da gibt es nur Stephen Burton, der noch eine Quali hat. Auch 2 Qualifikationen für 12 und 13 qualifiziert, Barney für 13 und 14. Ansonsten müssen wir da schon weit springen zu Spielern, die Qualifikationen haben. Also Henry Coates ist dann auch schon ein bisschen weit weg, aber Bolton, Crabtree, die sind wirklich noch im Erreichen. Bereich für Raymond van Barneveld und da komme ich zu dem Schlüssel. Natürlich, er muss irgendwie noch ein paar Players Championship Spiele gewinnen und das wird auch leichter sein als auf der Eurotour, aber da irgendwie was mitnehmen gegen einen potenziell natürlich deutlich stärkeren Spieler, vielleicht ein Spiel gewinnen, vielleicht sogar 2, dann ist er halt richtig heiß im Rennen. Dann geht wirklich noch was und wer weiß, Raymond van Barneveld hat alle schon in positiver wie negativer Hinsicht mehrfach überrascht in seiner langen Karriere. Aber ja, das ist so die Bilanz und aus deutscher Sicht muss man ja auch sagen, sehr ernüchternd, vor allen Dingen, weil viele Entscheidungsspiele dabei waren. Mich hätte es ganz besonders gefreut für Max Zerwinski, der sich das einfach verdient gehabt hätte, so gegen Ende seiner Tourkartenzeit, seiner ersten Tourkartenzeit, weil er einfach einer ist, der jetzt auch nie aufgegeben hat. Also das schätze ich sehr an ihm, dass er da immer durchgezogen hat und dementsprechend, ja, da habe ich schon ein bisschen mitgelitten nach 5:3-Führung gegen Jeffrey de Graaf.
Ja, war ärgerlich, aber also mich hat's natürlich auch sehr genervt. Das muss ich natürlich hier auch niemandem verschweigen. Aber mit jetzt ein paar Tagen Abstand muss ich natürlich auch einfach ganz objektiv sagen, dass Jeffrey de Graaf das hinten raus dann halt auch schon wirklich gut gespielt hat. Und das drehst du dann halt auch nur noch, wenn du so diese Confidence und Form hast, die ein Jeffrey de Graaf aktuell hat.
Und ansonsten der andere Max Hopp. da reden wir zum wiederholten Mal über eine Niederlage im Entscheidungsspiel. Auch da kann man nur sagen, hoffentlich kriegt er irgendwie die Chance als Nachrücker. Weiß jetzt, hab jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie viel da er ist in der Nachrückerliste. Aber ja, das tut schon weh, wie viele ETs er eben nicht erreicht, obwohl er auch da, also wenn man sich da mal die Siegbilanz anschauen müsste, er muss ja erstmal dahin kommen in dieses Entscheidungsspiel. Das sind ja quasi dann auch 2, 3 Siege jeweils auf Proto-Niveau. Also er gewinnt einfach unfassbar viel in diesem Jahr und erntet relativ wenig natürlich auch dadurch, weil es so schwierig ist, auf die ET zu kommen, weil du erstmal so viel wertlose Siege dann auch einfährst als Max Hopp in diesem Fall. Ansonsten eine Erwähnung noch, Michael Smith, finde ich, ist auch ein Lebenszeichen, sollte eigentlich keine Erwähnung wert sein, für einen ehemaligen Weltmeister hier eine ET-Quali geschafft zu haben. Aber der Typ hat ja zuletzt eigentlich auch gesagt, er ist so gebrochen, dass er erstmal eine Pause ziehen will, aber ja, die Pause hat wohl nicht so lange gehalten, war dann aber auch vielleicht dann nicht so dringend nötig, beziehungsweise hat er sich gut gefühlt und hat durchgezogen. Gut.
Ja, ist schon krass, dass Michael Smith eigentlich quasi der Name ist, der einen hier mit der Qualifikation am meisten wundert. Und da sprechen wir jetzt ja auch über Namen wie Mike Kaivenhofen und Sitze Lapp, die hier mit in dieser Qualifikationsliste auftauchen.
Und ne? Tom Bissell ist zum Beispiel ein Name, der mich weniger überrascht als der Bully Boy. Das ist Wahnsinn.
Ja, natürlich.
Ja.
Gut. Haken jo. Hinter 3 Tage Pro Tour Action. Gehen wir zu 3 Tagen Development Tour über, oder?
Ja, das machen wir. Und zwar Hildesheim, ganz, ganz vorentscheidender Block hier, trifft das Prädikat definitiv. Das ist ja ein Adjektiv, ne? Vorentscheidend. Naja, gut, also Turniere 16 bis 20 von insgesamt 24, also der vorletzte Block der gesamten Saison. Der letzte findet dann am 3. und 4. Oktober statt in Wigan. Und jetzt in Hildesheim hatten wir aus deutscher Sicht auch wirklich Tolles zu begutachten mit 2 deutschen Siegen. Darüber sprechen wir gleich. Wir gehen chronologisch durch. Turnier Nummer 16, also das Turnier 1 am Freitag, gewinnt Owen Bates im Finale gegen Kaya Beisal. Hier lohnt es sich mehr, über den unterlegenen Finalisten zu sprechen, denn da gibt es 2 interessante Sachen. Erstmal, wie gut er gespielt hat, erstmals auch in einem DevTour-Finale. Ein Riesentalent, stand ja jetzt auch zuletzt bei der WDF, immer bei Lakeside auch in Endspielen teilweise und hat da richtig gut aufgespielt, aber unter englischer Flagge. Er hat sich jetzt entschieden, unter türkischer Flagge zu spielen. Und Micha, was sagst du dazu? Ich halte es aus strategischer Sicht für unfassbar klug. Also er erhöht damit die WM-Qualifikationschancen. Die bringt er ins Unermessliche. Also welchen Qualifier kann er da spielen? Irgendwie Südosteuropa? Der gehört da jetzt aus dem Stand zum Favoritenkreis. Und vielleicht hat die Türkei sogar Chancen, dann einen World Cup irgendwie zu erreichen in den nächsten Jahren. Also vielleicht ist das eine Option, wenn man da noch einen zweiten Spieler findet. Es gibt, glaube ich, auf WDF-Ebene definitiv einen. Also von daher, Kaya Beisal macht das sehr, sehr gut.
Gehe ich komplett mit. Also erst einmal auch Respekt für seine sportlichen Leistungen. Mit 16 Jahren hier das erste Mal bei der Development Tour mit dabei und hätte fast in dem ersten Turnier, welches er in seiner Karriere bestreitet, hier gleich einen Titel einfahren können. Also wirklich ganz großen Respekt, und bezüglich seiner Nationalitätsentscheidung, es ist die absolut richtige Entscheidung. Also hier unter der türkischen Flagge zu spielen, du hast es gesagt, für die WM super, für den World Cup absolut 10 von 10er Entscheidung. Sind wir mal ganz ehrlich, wie groß wären seine Chancen, unter englischer Flagge zum World Cup zu kommen? Also da sind wir bei 0,000 irgendwas Prozent unter türkischer Flagge. Also das ist wirklich ein sehr realistisches Szenario, dass die PDC dann im nächsten Jahr vielleicht sagen wird, okay, dann nehmen wir die Türkei mit dazu, Kaya Beisal ist mit dabei. Da weißt du dann auch in gewisser Weise, selbst wenn es ein sehr junger Spieler ist, was du für ein Niveau dort bekommen wirst. Und dann wird sich da sicherlich noch ein Partner finden.
Und es ist halt ein aufstrebender Markt. Wir sehen das ja auch bei den Juniorinnen, Sera Gemi zum Beispiel zu nennen. Und dementsprechend, da tut sich was. Es ist ein großer Markt, den die PDC da potenziell bedienen kann. Und es gibt ja dann auch noch die Variante, dass man vielleicht früher oder später sogar auf 48 Teams erhöht, dass Matt Porter da eine Entscheidung in die Richtung fällt. Dann wären sie sowieso ein Thema geworden. Aber jetzt könnte sich das durchaus beschleunigen. Und ich glaube, der Pfad zum World Cup, der führt erstmal auch über vielleicht sogar eine WM-Teilnahme von Kaya Baysal, dann ist die Chance, dass der World Cup mit der Türkei stattfindet, noch gigantisch größer. Aber ja, definitiv gibt es da einen realistischen Pfad früher oder später für Kaya Baysal und die Türkei. Aus deutscher Sicht haben wir aber auch hier Positives zu besprechen, denn Leon Weber, der sich im WM- und Tourkarten-Race befindet, der hat gut reingefunden in dieses DevTour-Wochenende mit einem Halbfinale, ist dann knapp rausgegangen im Decider gegen Kaya Baysal. Ansonsten aus deutscher Sicht auch wirklich mehrere gute Ergebnisse. Lenny Schlüter im Viertelfinale und Jan Schmidt, der richtig viel Selbstvertrauen hat. Next-Gen-Titel. Dann hatten wir die European-Tour mit den zwei Siegen dort, wo er es im Achtelfinale gegen James Wade rausgeht. Also Jan Schmidt erlebt die Darts-Wochen seines Lebens und hat ja auch im Prinzip den Grundstein Anfang des Jahres dafür gelegt.
Ja, das stimmt. Du baust die Überleitung. Ich habe es neulich schon mal ausgeführt, als Jan Schmidt, wie gesagt, auf der Development Tour so abgerissen hat. Grundstein beim Big Fish Masters, als er gewonnen hat. Das wirklich schon, da fing das Jahr gut an. Und ansonsten zweimal auf der European Tour gewesen. Dann jetzt zuletzt eben in Leverkusen auch zwei Siege geholt. Next-Gen-Titel. Jetzt hier richtig ordentlich gespielt auf der Development Tour. Hatte dann ja auch noch ein Finale am selben Tag beim zweiten Turnier, was er gegen Sam Jackson mit 3-5 verliert, nachdem er davor schon im Viertelfinale stand, du hast es gesagt. Also wirklich Jan Schmidt, ja, also in einem etwas kleineren Rahmen, als wie wir jetzt zum Beispiel bei einem Sebastian Biawetzki gesprochen haben, ist das auch für ihn sein Durchbruchsjahr.
Ja, wir kommen auch in wenigen Sekunden nochmal zu ihm. Ich möchte auch noch Dominik Grüllich erwähnen im Achtelfinale, der ähnliche Ausgangslage, geht um WM, geht um Tourkarte wie Leon Weber, der jetzt allerdings ein bisschen an Boden verloren hat, liegt jetzt nicht unbedingt am Freitag, denn da ist er mit einem Achtelfinale eigentlich ganz gut reingekommen. Außerdem im Achtelfinale, und das ist dann der fünfte Deutsche unter den letzten 16 im ersten Turnier am Freitag, Phil Schwaller. Schwaller spielt zweite Bundesliga in Uetersen. Gutes Team dort, was sie aufbauen, viel Talent, viel Potenzial drin. Uetersen liegt in Schleswig-Holstein. Und von Schleswig-Holstein gehen wir jetzt zurück nach Herford zu Jan Schmidt, denn der stand dann sogar im zweiten Turnier des Wochenendes im Finale. Also es sind die Jan-Schmidt-Wochen, man kann es nicht oft genug betonen. Verliert dann gegen Sam Jackson mit 3-5, aber Finale ist natürlich wieder der nächste große Meilenstein auf dem Weg von Jan Schmidt.
Ja, und vor allem gibt's dir halt Selbstvertrauen für all das, was jetzt noch kommt. Ne? Also wir haben jetzt im August dann nochmal zwei Development-Tour-Wochenenden, wir haben dann die MyDartCoach-Championship und so weiter. Also Jan Schmidt wird da voller Selbstvertrauen in die Turniere reingehen und wer weiß, was dann halt noch gehen wird bei ihm.
Ja, so ist die Lage. Aus deutscher Sicht ging auch noch mehr an dem Freitag. Kimi Seemann im Viertelfinale. Leon Weber mit einem weiteren guten Resultat, Achtelfinale. Und Mika Donnewehr stand auch unter den letzten 16. Turnier Nummer 18 gewinnt Jamai van den Herik im Finale im rhein-niederländischen Endspiel gegen Angelo Balsamo mit 5-3. Dominik Grüllich erneut im Achtelfinale, genauso wie Mika Donnewehr, also Back-to-Back-Achtelfinale. Danach hatten wir aus deutscher Sicht Festspiele bei den beiden letzten Turnieren des Wochenendes. Jorik Hofkens gewinnt am Samstag gegen Adam Gavlas im Endspiel mit 5-4, holt damit seinen ersten DevTour-Titel. Lenny Schlüter stand im Viertelfinale, wiederholt im Viertelfinale. Liam Mendel-Lawrence im Achtelfinale, das aus deutscher Sicht die weiteren guten Resultate. Jorik Hofkens ja, spielt auch immer besser, da kommen immer mehr Lichtblicke, also für die Tour ist vielleicht noch bisschen zu früh, wird jetzt auch natürlich schwierig. Doppelbelastung, die folgt jetzt auch mit Ausbildung, aber da tut natürlich so ein Titel richtig, richtig gut, dass nimmt die auch einfach ein bisschen Preisgelddruck, ne? Also da kommt jetzt ordentlich was rein. Also so ein Titel bei der DevTour ist auch nicht komplett wertlos und vor allen Dingen verschafft es viel Selbstvertrauen für dann auch das nächste Jahr.
Ja, zu 100%. Und gerade, ich sag mal, Jorik war halt auch so ein Kandidat, wo es dann irgendwann jetzt in gewisser Weise auch mal endlich fällig war, dass er hier ein Finale erreicht und einen Titel gewinnt. Und das macht er jetzt. Und ich meine, dass er das Niveau hat, das sehen wir Woche für Woche auf der Tour. Also absolut verdienter Sieg hier für Jorik Hofkens. Und du hast es schon so schön anmoderiert, deutsche Festspiele. Es ging dann ja auch am Sonntag noch heiter weiter mit dem ersten Titel von Lenny Schlüter.
Ja, und das ist ein riesengroßes Statement. Lenny Schlüter, der auch so unfassbar vergleichsweise für deutsche Verhältnisse brachial auf die Next Gen kam, da mit 16 Jahren direkt auch brilliert hat, gute Matches dabei hatte, aber jetzt auch nie so wirklich was gewonnen hat. Ne? Jetzt gewinnt er seinen ersten Titel auf PDC-Level im Finale gegen Henry Coates, also der Mann, der bei Proto-Event 25 von niemandem der Profis bezwungen werden konnte. Er wird bezwungen von Lenny Schlüter. Also wie gesagt, großes Statement, großer Titel für ihn. Aus deutscher Sicht war es auch ansonsten erfolgreich im Achtelfinale. Einmal mehr Grüllig, Hofkens, Kimi Seemann und Noah Röschlein noch zu erwähnen. Ansonsten, bei Lenny Schlüter fehlen mir auch die Worte. Das ist großartig. Ne? Also was alles liegen bleibt auf, dem Spitzenlevel Pro Tour, ne, was da auch alles an Enttäuschung da ist von deutschen Spielern, das wird rausgerissen aktuell auf der DevTour.
Ich meine, wir sind jetzt relativ schnell über das Finale Schlüter-Coles rübergegangen, aber da müssen wir noch einen Moment verweilen, gerne, weil Lenny war ja in dieser Partie eigentlich schon 2-4 hinten. Coles kriegt dann auch mehrere Matchstarts, die er nicht nutzt. Das ist für Lenny natürlich ein bisschen glücklich. Aber gerade beim Stand von 2-4, als Henry Coles auf 40 Punkten Rest zum Match steht, checkt Lenny Schlüter halt den Big Fish, die 170, um sich in der Partie zu halten. Das musst du dann halt auch erstmal machen, diesen Moment mitzunehmen, wenn du weißt, dein Gegner steht jetzt auf Matchstarts. Ist also, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist richtig, richtig Wahnsinn hinten raus.
Also Schlüter zeigt so richtig viel Killerinstinkt, möchte ich es nennen. Ne? Also ich denke, das beschreibt es ganz gut. Unter diesem Druck hat ja dann auch wirklich unter Druck nochmal hinten raus das Spiel auch gedreht, ne, von Rückstand heraus, und spielt es dann im Decider wirklich sehr, sehr gut und im Scoring deutlich besser als sein englischer Kontrahent. Apropos England, eines von 7 Ländern im Viertelfinale. Unter den letzten 8 waren 2 Iren. Ansonsten ein Engländer, ein Deutscher mit Lenny Schlüter, ein Niederländer, ein Belgier, ein Türke mit Kaya Beisal und ein Slowake mit Martin Homola. Also das ist ein unfassbar buntes Feld im Turnier 20 von der DevTour Europameisterschaft, wenn man sich hier die Nationen anschaut.
DevTour-Europameisterschaft. Also ja, vielleicht ist das ja auch irgendwas, was wir dann irgendwann demnächst nochmal bekommen werden, und vielleicht stellt sich dann auch das Komitee der Europameisterschaft auch nochmal gegen das Komitee der Weltmeisterschaft, und dann kriegen wir da auch noch einen Clash wie in anderen Sportarten, ne?
So ist es, und Kollege Porter macht den Infantino irgendwann, aber so weit ist es noch nicht gekommen. Kleiner Spaß an der Stelle. Kommen wir zur Rangliste der DevTour. Sebastian Biowetzki, das müssen wir nicht weiter vertiefen, ist meilenweit vorne, damit sicher beim Grand Slam of Darts, aber da gibt es ja mehrere Pfade für ihn, auch jetzt über die Pro Tour. Leon Weber ist aktuell 4. und das ist besonders wichtig, denn Stand jetzt bedeutet, dass die Tourkarte für 2 weitere Jahre für Leon Weber, der bei 0 nochmal neu anfangen könnte, es wäre der absolute Best Case, und er ist sehr wahrscheinlich.
Ja, also sieht wirklich gut aus. Wir haben jetzt noch 4 Turniere auf der Uhr, bis die Development Tour dann durch ist. Leon ist Stand jetzt 4. in der Rangliste, ist aber mit 11.100 Pfund, 1.500 Pfund vor dem nächsten Spieler, der ihm im Tourcard Race gefährlich werden kann. Das ist James Beaton, der steht da mit 9.600 Pfund, wie gesagt, 1.500 Pfund hinter ihm im WM-Race. Da steht Leon genauso gut da, weil eben nicht nur 2 Plätze da vergeben werden, sondern sogar 3. Das heißt, Julian van der Velde, der quasi noch zwischen den beiden steht in der Rangliste, ist auch für die WM qualifiziert. Das heißt, für Leon ist auch wieder der nächst relevante Spieler James Beaton. Aber wie gesagt, 1.500 Pfund Vorsprung hat Leon da, und dahinter ist es dann etwas enger hinter James Beaton mit Jamai van den Herik, Dominik Gröhlich, der dann kommt, Owen Bates und so weiter und so fort. Aber generell ist das für Leon schon wirklich eine tolle Ausgangslage, weil gerade wenn wir jetzt in Anführungsstrichen nur noch 4 Turniere haben, dann geht es jetzt eben darum, diese 1.500 Pfund zu verteidigen. Und das ist was auf der Development Tour schon in so einem Block mit 4 Turnieren schon noch gut machbar ist. Und man muss ja auch sagen, der Vorsprung quasi nach vorne, um den nächst relevanten Spieler Jack Drayton einzuholen, der ist ja sogar noch geringer als der Abstand nach hinten, weil da sprechen wir nach vorne über 1.000 Pfund. Vielleicht gibt es ja sogar noch die Möglichkeit für Leon, da anzugreifen und es sogar noch sicherer als sicher zu gestalten.
Ja, so würde ich es auch angehen und man muss sich halt bewusst machen, du brauchst halt auch schon mal ein Halbfinale, um zumindest 1000 gut zu machen und ja, da kann es dann auch reichen, wenn Leon Weber
1000 gut zu machen, ja. Wenn dein Gegner eine Nullerrunde macht, ne?
Ja, genau. Und da kann es dann auch reichen für Leon, wenn er irgendwie, ich sag mal, in einem Viertelfinale und 2 Achtelfinals steht. Da braucht es jetzt zwangsläufig gar nicht mehr dieses Riesenresultat, zumal dann ja auch bei Julian van der Velde im WM-Race, da bin ich jetzt, auch noch ein Spieler da dazwischen ist. Also die WM ist noch sicherer als eine neue Tourkarte für Leon Weber. Im WM-Race sollten wir auch noch Dominik Grüllich beachten. Der hatte jetzt 3 Achtelfinals, das ist gar nicht so verkehrt. Er braucht jetzt irgendwas Großes und muss hoffen, dass Julian van der Velde über die Pro-Tour vielleicht die WM schafft. Das ist nicht ganz unrealistisch, denn der ist da aktuell, ich glaube, die 43. Also da fehlt nicht viel. Und dann würde natürlich im WM-Race der Startplatz runtergehen zu bieten. Und da wäre der Rückstand für Dominik Grüllich nur 400 Pfund.
Ja, also auch da kann wirklich noch was gehen. Es wird spannend sein. Wir schauen dann auf den letzten Block, wenn es soweit ist und drehen jetzt erstmal die Weltkugel ein bisschen weiter und schauen nach Asien.
Und in Asien gab es den Thriller in Manila. Das, was wir auf Pro-Level, auf World Series-Level seit Jahren fordern, aber nicht bekommen, das bekommen wir zumindest auf der asiatischen Tour. Die Turniere 21 bis 24 in der philippinischen Hauptstadt. Insgesamt gibt es 28 Turniere. Das heißt, es bleibt nur noch ein Block, der wird in China stattfinden, Mitte September. Und dementsprechend, ja, lichtet sich da jetzt auch das potenzielle Feld für die WM. Da kommen wir gleich zu. Erstmal zu den einzelnen Turnieren. Turnier 21 gewinnt der Mann aus Hongkong, Lok Yin Lee, mit 5-3 im Finale gegen Takayuki Masatsu aus Japan. Also ein weiterer starker Japaner, der eher jetzt sich noch keinen Namen auf PDC-Level gemacht hat. Finale auch auf sehr ordentlichem Niveau im Mittel-90er-Bereich. Weiterer Japaner im Halbfinale, Haruki Muramatsu. Aber ich denke jetzt bei dem Namen, ich habe mir nur notiert Muramatsu. Aber es gibt jetzt 2 Muramatsus, seitdem die beiden geheiratet haben. Also Haruki Muramatsu im Halbfinale. Ansonsten der weitere Mann im Halbfinale, Jolandi Beck-Oyen von den Philippinen. Also es waren ja die Turniere in den Philippinen und ich finde es unfassbar, wenn man sich da mal so die Resultate anschaut, wie viele Spieler es gibt, die in Mitte 80er, mindestens Anfang 80er Schnitt spielen können von den Philippinen. Das finde ich gigantisch und dann rauscht halt immer mal wieder auch ein unbekannterer Name weit im Turnier durch.
Ja, die Philippinen sind so ein bisschen die asiatischen Niederlanden, ne? Wenn man sich so dieses Grundniveau anschaut, was so unfassbar viele Spieler, die man auch vorher fast noch nie gehört hat, einfach spielen können. Aber mal abseits davon, fällt mir gerade auf, Mikuru Muramatsu, das könnte auch wirklich irgend so ein Slang sein, was ein Tagesschausprecher 10-mal schnell hintereinander aufsagt, um sich warm zu sprechen und die Zunge locker zu bekommen, bevor er on air geht, ne?
Ja, genau, für professionell Sprechtraining, genau. Das ist ja sehr, sehr gut. Also das
Mikuru Muramatsu, wunderbar.
Ja, Mikuru Muramatsu. Ryuta Arihara, der gewinnt Turnier Nummer 22 im Finale gegen einen weiteren philippinischen Spieler, der jetzt nicht zu den großen Namen zählt, Jeffrey Pinas. Arihara, fand ich stark, hat ab dem Achtelfinale, also in den letzten 4 Spielen, nur ein einziges Leck verloren. Also das ist fantastisch. Arihara, den werden wir auch bei der WM sehen, dazu gleich noch ein bisschen was. Ansonsten im Halbfinale Reinaldo Rivera, das ist der Mann mit dem Stift, der diesen Edding da gehalten hat, als er einmal bei der WM am Start war und immer mit dem dem Edding in der einen Hand gespielt hat, weil er das so kennt von den lokalen Turnieren bei den Philippinen, wo man dann eben selbst die Scores einträgt, also selbst auch Marker ist sozusagen. Das finde ich total spannend.
Der Mann mit dem Stift ist vom Coolheitslevel 1 unter James Bond und der Mann mit dem goldenen Colt. Also ja, aber wie gesagt, der Mann mit dem Stift hier im Halbfinale. Ich erinnere mich noch an diese Szenen, wie er da mit dem Stift unterwegs war. Das sind auch die Sachen. Also jetzt mal unter uns Pastorentöchtern hier, ne? Also das sind doch die Stories, über die man wirklich gerne nochmal nachdenkt, sinniert und drüber lacht, wenn sich der Dartsport in der breiten Masse zu so einem gewissen Einheitsbrei bewegt aktuell gerade, sind das doch wirklich die Sachen, die den Dartsport noch zu dem machen, was er ist und war.
Ja, und deshalb freue ich mich auch immer noch so diebisch auf die Weltmeisterschaft, wie ich das jedes Jahr getan habe, vor der Littler-Dominanz. Ne? Also World Cup, WM, das sind für mich die ganz besonderen magischen Turniere. Und das liegt eben auch an Leuten wie Reinaldo Rivera, ein Mann, den wir sehr wahrscheinlich nicht bei der WM in diesem Jahr sehen werden. Genauso wenig werden wir sehen Pin Feng Ye aus Taiwan. Der stand auch im Halbfinale. Also die Asien-Tour, die ist auch in der Breite krass, weil da immer so viele verschiedene Namen durchkommen können, weit im Feld wie im Prinzip bei Players Championship Turnieren. Turnier 23, da dann eher besetzt im Halbfinale von nur den großen Namen. Am Ende gewinnt das Turnier wieder Arihara, im Finale im Decider gegen Paolo Nebrida. Außerdem im Halbfinale Lawrence Ilagan und Man Lok Leung. Und Turnier 24 geht auch an Arihara. Also es waren die Arihara Festspiele, drei Turniere hintereinander gewonnen, gegen Christian Perez dann auch siegreich. Und dort im Viertelfinale übrigens sechsmal Philippinen Joel Haison Hison im Halbfinale. Also wir haben auch so viele verschiedene Namen, die man noch nie gehört hat. Haruki Muramatsu im Halbfinale. Also ich finde die Asien-Tour, die finde ich echt cool, weil da so viel passieren kann.
Ich glaube, meine Platte hängt. Muss man nachschauen gehen. War zwar weit vor meiner Zeit, aber ja, wie dem auch sei. Ja, also WM-Race nach jetzt 24 von 28 Turnieren ist ja auch eine ganz spannende Kiste. Wir haben Christian Perez, der das Ganze noch anführt mit $15.650 hier in der Rangliste, gefolgt von Motomu Sakai, $15.400. Und dann kommt der häufig von dir in dieser Folge angesprochene Ryuta Arihara mit £5.250. Da wird dem findigen Zuhörer jetzt ja aufgefallen sein, das sind ja sogar nur noch, ach ja, Pfund gesagt, ich komme mit den Währungen auch schon durcheinander, das sind ja nur noch $400 bis auf Platz 1. Also reelle Chance für Ryuta Arihara, hier auch die Asian Tour am Ende zu gewinnen, wenn er so weitermacht wie jetzt bei diesem Wochenende.
Am Ende auch ganz egal, entscheidend sind hier die Platzierungen, sind hier die Werte egal.
Ich sollte einfach Penunzen oder so Steine nämlich sagen, dann komme ich hier mit den Währungen auch gar nicht mehr durcheinander.
So nämlich. Ich würde Ihnen ganz bisschen widersprechen, nicht bei den Penunzen oder Steinen. Und zwar, die ganz große Spannung sehe ich jetzt im Race eigentlich nicht mehr so. Es gibt natürlich ein ganz enges Rennen. Auf der 5 steht Man Lok Leung, der hat weniger als 300 Penunzen Vorsprung auf Paolo Nebrida. Allerdings, ja, wenn einer der Topspieler dann die Asien Championship holt, dann kann auch Platz 6 reichen. Dann reicht vielleicht sogar Platz 7, wo Lok Yin Lee aktuell steht. Also ich finde, das ist dann so kurios, teilweise einzelne Turniere verlaufen, so viele verschiedene Namen es gibt, aber letztendlich ist es schon eine sehr erwartbare Rangliste. Also es gibt ja auch, stand jetzt nur einen Debütanten bei der WM mit Arihara. Ist ja letztendlich auch gut, dass dann auch über die Distanz die Besten sich durchsetzen und dann dementsprechend auch starke Asiaten da bei der WM dabei sein werden. Aber ja, also die ganz große Spannung ist vielleicht nicht mehr so drin im WM-Race vor dem Finale Furioso in China.
Noch Chancen, auch es über die Rangliste schon fix zu machen. Neben Perez, Sakai, Arihara, Muramatsu und Leung haben definitiv noch Paolo Nebrida und Lok Yin Lee. Aber du hast es auch schon angesprochen, über die Asian Championship mit den Finalisten kann dann da auch noch ein bisschen mehr gehen als einfach nur die Top 5. Also kann auch sein, dass es für alle 7 Namen am Ende des Tages reichen wird, die wir jetzt hier gerade angesprochen haben.
Und dann, Micha, würde ich sagen, bleiben wir noch bei den ganz frischen Infos von diesem Wochenende, wechseln aber natürlich die Organisation, den Verband und schauen mal auf die WDF. Wir hatten es ja im Cold Open, da hatte ich schon erwähnt, wir wollen auch schauen nach Antwerpen und zwar nicht zu einem European Tour Event, denn es ist Zeit für die Antwerp Open, die gewonnen wurden von einem nicht ganz unbekannten Mann.
Von Jamie van de Werd, was mich natürlich auch aus einem persönlichen Interesse wirklich sehr gefreut hat, muss ich nicht verschweigen. Jamie gewinnt die Antwerp Open im Finale mit 5:1 gegen Paul Krone. Jamie ist der erste Deutsche in 37 Jahren Turniergeschichte, der dieses Turnier gewinnen kann. Und es ist ein Turnier, welches auch Phil Taylor einst zweimal gewonnen hat. Also wenn jetzt jemand auf der Straße gefragt wird von den Hörern, was haben Phil Taylor und Jamie van de Werd gemeinsam, dann kann man sagen, die beiden haben die Antwerp Open gewonnen. Genau, also wirklich toller Erfolg für Jamie van der Weert, nimmt das auch wirklich nochmal jetzt zum Selbstvertrauen mit. Ja, ist wirklich klasse. Ansonsten bei den Damen hatten wir Lena Zollikofer im Viertelfinale. Am Freitag haben bereits Paul Krone und Danny Diller das Warm-Up-Turnier im Doppel für sich entscheiden können. Bei den Junioren stand Markus Schmidt im Halbfinale und Luisa Tole stand im Halbfinale bei den Juniorinnen. Und am Sonntag, am heutigen Aufnahmetag, da hatten wir sogar noch die Belgian Open, die gespielt wurden. Und da war es dann Vortagesfinalist Paul Krone, der bei den Herren triumphieren konnte. Auch hier erster deutscher Sieger, sogar in der mittlerweile 43. Auflage. Finale gewinnt er mit 5:0 gegen Jerry Hendricks. Bei den Damen, da hatten wir Irina Armstrong im Viertelfinale, das auch nochmal als Honorable Mention.
Also man muss schon konstatieren, das ist ein sehr erfolgreiches deutsches Darts-Wochenende gewesen.
Jo.
Lauter Turniersiege auf der WDF, bei der PDC Development Tour, also besser hätte es kaum laufen können. Glückwunsch gehen raus eben auch an Paul Krone und an Jamie van der Weert, neben natürlich den PDC Champions dieses Wochenendes, neben Jorik Hofkens und Lenny Schlüter. Dann zum Abschluss, wir sind noch nicht ganz durch, wollen wir noch vielleicht den ein oder anderen Nachtrag machen, nachdem natürlich die letzten Folgen auch ganz im Zeichen des World Matchplays standen zurecht.
Kannst du jetzt noch von deinem Urlaub erzählen?
So genau. Wir gehen jetzt erstmal nochmal in Medias Res, was das betrifft. Nein, wir werden sprechen über einen Mann aus Südamerika, über den Mann aus Südamerika. Es ist Jesus Ruben Salate, für die WM qualifiziert. Das müssen wir natürlich hier auch mit einer sogenannten Honorable Mention. Und es gibt Leute, die uns zu viel Denglisch vorwerfen in diesem Podcast, zu viel Englisch. Es ist mir ganz egal, Jesus Ruben Salate, er ist qualifiziert für die WM. 4 der 6 Turniere in Südamerika hat er gewonnen und damit können wir nur sprechen über einen hochverdienten und dominanten Champion dort.
Ja, finde ich auch gut, dass wir ihm diese honorierende Notation zukommen lassen.
So ist es richtig. Und jetzt sprechen wir über den Gastgeber-Nationsqualifikations. So läuft's nämlich dann, ne? Host Nation Qualifier, Gastgeber-Nation-Qualifikationsturnier für Ungarn. Das hat auch stattgefunden vor einer Woche. Und zwar das Ungarn-Turnier, was Ende August stattfindet in Budapest. Nándor Major, András Borbély haben sich erneut qualifiziert. Nándor Major ist ja, glaube ich, auch der Kollege, der mal Ricardo Pietrezco dort oder im Hauptfeld geschlagen hat. Ansonsten Laszlo Kada erstmals qualifiziert auf der European Tour. Der hat aber sehr viel WDF-Erfahrung und Milan Biro ist jetzt so der mit Abstand kleinste Name in der Qualifikation für Ungarn. Kleinen Namen gibt es auch, der in Afrika ein Turnier gewonnen hat auf der Afrika-Tour. Geht ein Titel an Dominik Munyoo und es ist nicht David Munyoo. Das finde ich ja unfassbar lustig. Also Kenia hat jetzt neben Peter Wachuri David Munyoo auch noch einen Dominik Munyoo. Also das kann auch kurios werden. Sollte sich ein World Cup teilnehmen, ein World Cup Starterfeld aus Kenia mal aus den Namen Munyoo und Munyoo rekrutieren.
Es ist die afrikanische Variante von Dragutin Horvat und Daniel Hargut oder irgendwie so in die Richtung, oder Horgut, was wir auch schon mal irgendwo auf PDC-Ebene, ich glaube Next Gen war es, gesehen haben.
Ja, tatsächlich, das weiß ich gar nicht. Aber das klingt auch sehr, sehr lustig. Was auch, ja, ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber was auf jeden Fall interessant klingt, am 30. Oktober, das wurde bekannt gegeben, findet auf Netflix ein Darts-Event statt. Und zwar ist es Beat Luke Littler. Luke Littler wird gegen 20 Amateure spielen. Details noch völlig unklar, außer bei Sieg gibt es 501.000 Pfund Preisgeld. Spielen alle Amateure gegen ihn irgendwie 20 Lecks oder was machen sie? Spielt jeder ein Leck?
Also,
ich weiß es überhaupt nicht.
Ich habe es so verstanden, dass jeder von den Teilnehmern ein Leck jeweils gegen Luke Littler spielt.
Und jeder würde dann 501.000 Pfund. Also spielt jeder um 501.000 Pfund?
Das kann ich nicht genau sagen. Also sowas, wie ich es in der, so in die Richtung habe ich es schon eigentlich in der Kurzmitteilung mitbekommen, aber ich habe mich
Kumita
da jetzt auch nicht ewig lange, ja, Ernie, habe mich jetzt auch nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich habe im Internet wirklich Meinungen dazu schon in alle Richtungen gesehen, also dass Leute gesagt haben, in keiner Welt kann da irgendwer gegen Littler irgendwas ausrichten, gerade nach der Matchplay-Performance. Andererseits, also man muss jetzt auch mal so sagen, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in dem Bewerbungsverfahren, was für Amateure Netflix da in dieses Format reinlässt. Aber angenommen, du würdest jetzt schon von ein bisschen ambitionierteren Hobbyspielern ausgehen. Also angenommen, du nimmst jetzt nur mein Niveau mit so irgendwie Mitte 60er Schnitt und da drüber bis hin zu halt so englischen Pub-Spielern, die dann auch wirklich mal häufiger irgendwas im Mitte 80er Bereich spielen. Also gegen Luke Littler. Also ich meine, Littler wird jetzt auch nicht dort die ganze Zeit nur 12 Darts spielen. Der wird auch mal 15 Darts spielen und der wird auch mal den 15. Dart auf Doppel auslassen. Dann lass den Amateurspieler Anwurf haben. Irgendeiner davon wird dann vielleicht halt auch mal 18 Darts bei eigenem Anwurf spielen, was jetzt wirklich nicht von ferner liefen ist, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich finde schon, dass in diesem Format Luke Littler auch potenziell für ein Leck, müssen wir uns bewusst machen, schon mal schlagbar ist.
Also, ich sehe das komplett genauso. Also ganz ehrlich, ich würde mehr Geld, ich hasse Sportwetten, deswegen tut mir leid, aber ich würde mehr Vertrauen haben in irgendeinen Pappspieler, der zumindest, ich sag mal so, eine Wattenbergsche 60, 65 spielen kann, in einem Leck, als in ein, nichts für ungut, Gervin Price im Matchplay-Finale, wo es First to 18 geht.
Ganz ehrlich. Muss halt auch so sehen. Wie gesagt, da muss ja nur einer gerade mal einen lichten Moment haben. Ja. Wenn ich gegen Luke Littler spielen würde, angenommen, ich würde, also lass mich ein Leck gegen ihn spielen, würde ich confident sagen, ich gewinne das? Auf gar keinen Fall. Lässt du mich aber 50 Lecks gegen Luke Littler spielen, würde ich sagen, 1 bis 2 hole ich mir davon schon. Vielleicht habe ich in 3 oder 4 eine Chance auf Doppel und vielleicht 1 oder 2 hole ich mir schon, die fallen da vom Laster. Und dann hast du eben hier 20 Chancen und es gibt ja auch dann Spieler vielleicht, die bei diesem Format, die dabei sind, die auch in die Amateurkategorie fallen, die aber schon noch ein bisschen besser spielen als ich. Und dann, wie gesagt, wird da schon bei 20 einer vom Laster fallen. Weil wie gesagt, Littler wird da jetzt auch nicht im World Matchplay-Fokus nur 12 Darts spielen.
Und ganz ehrlich, das soll doch auch passieren. Also wenn ich da ein Amateurspieler wäre, dann würde ich darauf hoffen, wird sicherlich eine Auslosung geben, jeder spielt ja wahrscheinlich einen Leck oder so, dann würde ich darauf hoffen, dass ich eher so in der zweiten Hälfte am Start wäre, weil ich glaube, am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass Littler was zulässt. Aber das ganze Event ist doch auch dafür ausgelegt, dass es zumindest irgendeiner schafft, oder nicht? Weil dann ist die Schlagzeile natürlich viel besser als Luke Littler gewinnt gegen 20 Amateurspieler.
Kann sie nicht für den Anfang.
Genau, aber wenn einer da 501.000 Pfund, also 1.000 Pfund mehr gewinnt als ein WM-Finalist, ein Unterlegener, dann ist das eine geile Story. Es wird Amateur-Qualifier geben, Qualifikationsturniere in London und in Manchester. Das ist das Einzige, was ich jetzt auch noch inhaltlich beisteuern kann zu diesem Zeitpunkt auf dieser Bewerbungsseite. Da steht jetzt auch noch nicht mehr. Aber ja, vielleicht, also wenn du Zeit
und es
hast,
darf dann darf keiner teilnehmen, der eine Tourkarte hat oder ja. Ich glaube auch hatte.
Ja, okay. Das schränkt das Ganze natürlich vor allen Dingen Letzteres noch ein bisschen ein, aber trotzdem. Also da wird sich vielleicht einer finden und ansonsten macht es einfach Micha Wattenberg, wenn du vielleicht an einem der Qualifikationsturniere teilnimmst. Also ja, das wäre aber natürlich die allerbeste Story. Micha Wattenberg
gegen Luke Littler. Theoretisch in dieser, ich sag mal, nach diesen Regularien und so weiter, jetzt eine Person, die mir jetzt einfach mal direkt einfällt, Ash Coleman. Wenn der sich da anmeldet und dann durch so einen Qualifier da vielleicht durchkommt, ist jemand, der durch die Regularien natürlich darf, hatte keine Tourkarte, hat auch keine. Also, wenn Ash Coleman 20 Lecks gegen Luke Littler spielen würde, dann würde ich sagen, davon gewinnt der 2 bis 3.
Ja, klar. Wenn nicht sogar mehr. Und jetzt halt die Frage, wie genau das ausgestaltet ist. Fängt der Amateur sogar jedes Mal an, das würde die Chance noch ein bisschen erhöhen. Naja, wie auch immer, auch ich habe schon die ein oder andere 180 geworfen, sogar eine im Stream.
Ja, eher Luke die Littler. Eine als die andere.
Ja, doch, sind schon mehr geworden. Also mittlerweile stehe ich, glaube ich, bei 5. Aber gut, nur eine davon wirklich vor TV-Kameras. So ist die Lage. Micha, ich glaube, wir sind wirklich durch und zwar ziemlich ordentlich. Und damit würde ich jetzt die Brücke bauen für eine Ankündigung, die es so in diesem Podcast noch nie gab. Nach fast 8 Jahren Checkout müssen auch wir mal eine Pause machen. Es ist wirklich so. Also wir sind wirklich ein bisschen durch. Man hört es hoffentlich nicht in dieser Folge, in den letzten Folgen. Aber ja, so ein Darts-Jahr oder Darts-Jahre, die schlauchen auch mittlerweile ordentlich.
Darts-Jahre schlauchen, gerade wenn auch, ich sag mal, manches so ein bisschen einheitlicher in gewisser Weise auch uninteressanter geworden ist und es auch hier und da so ein bisschen schwieriger ist, halt auch die ein oder andere Geschichte zu erzählen und das Feuer wirklich Woche für Woche für jedes einzelne Event, für jede einzelne Folge hier hochzuhalten. Und deswegen haben wir beide uns dazu entschieden, etwas zu machen, was wir in unserer gemeinsamen Zeit hier, aber auch du in der Zeit bei Checkout, bevor ich gekommen bin, noch nicht gemacht hast. Und das ist, dass wir eine Sommerpause jetzt im August nehmen werden. Wir werden jetzt eine circa einmonatige Pause machen, melden uns nach den Check Open dann wieder, die am 1. Septemberwochenende gespielt werden. Und danach quasi werden wir uns hier bei Checkout wieder zurückmelden. Wir nutzen diese Pause, um, ich sag mal, die Tanks wieder so ein bisschen aufzufüllen, um zu planen. Für mich steht in diesem Zeitraum ja auch noch die MyDartCode Championship an, wo einiges los ist und so weiter und so fort. Wir haben uns jetzt auch ganz bewusst einen Monat gesucht, wo es turnierkalendertechnisch bei der PDC auch wirklich eher Piano als Pforte oder auch als Mezzo-Pforte angezeigt ist. Also von daher genau ist das für uns jetzt die Pause, um auch so ein bisschen, und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, das muss auch nicht größer klingen, als es ist, aber um so ein bisschen auch dann das Feuer wiederzufinden hier. So ist unser Plan, Kevin.
Ja, genau, auch wichtig, das zu erklären, ne? Dass es jetzt einfach nicht nur banal darum geht, wir haben jetzt gerade irgendwie keinen Bock oder so. Es ist halt wirklich schwierig, immer mit dem gleichen Feuer dabei zu sein. Wir hoffen, dass das irgendwie selten zum Vorschein gekommen ist, dass es mal schwieriger, mal unmotivierter ist als in einer anderen Woche. Und ja, ich betone es ja persönlich auch häufig, dass zum Beispiel so diese gesamte WM-Zeit, nicht nur während der WM, die ist auch einfach brutal anstrengend, sondern auch die Zeit davor, dass die natürlich eben nicht nur brutal anstrengend ist, sondern auch unfassbar viel zurückgibt. Darts ist dann in aller Munde und vor allen Dingen gibt es so viel zu besprechen. Du musst nicht jede Folge irgendwie über die großen Stars auch erzählen. Das versuchen wir ja eh weitgehend zu vermeiden. Aber aktuell ist da natürlich eine gewisse Eindimensionalität gegeben, die das Ganze auch ein bisschen befeuert hat. Bei uns beiden, da spreche ich sicherlich für uns beide. Und wir suchen uns dann schon immer noch so die kleinen Dartsperlen raus hier und da. Und ich hoffe, dass das auch gut gelungen ist. Aber der Plan ist jetzt, dass wir eben wirklich jetzt so eine Spätsommerpause machen, auch einen kompletten Monat durchziehen und uns dann wieder melden. Es sei denn, es passiert jetzt was ganz Großes, dann werden wir natürlich sicherlich auch eine kleine Reaktion machen oder so. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Denn auch das hast du schon so ein bisschen angesprochen, es ist ja wirklich wenig los bis nichts. Deswegen halten wir das jetzt für den besten Zeitpunkt. Und wer jetzt sagt, ja, der Schulte, der war doch gerade im Urlaub. Ja, das ist richtig. Und trotzdem ist jetzt einfach ein perfekter Zeitpunkt und es ist gut, dass wir während des Matchplays nicht in der Pause waren oder so. Das war auch nie die Überlegung und kann auch keine, darf keine Option sein für Checkout. Jetzt allerdings ist, glaube ich, wirklich insofern perfekt, als dass wir in den nächsten Wochen nur einen einzigen Block Players Championships haben. Ganz am Ende, 27. 28. August in Leicester. Wir haben zwei World Series Events, die jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig sind, in Neuseeland Mitte August, eine Woche später in Australien. Da an der Stelle ganz kurz erwähnt, die World Series Finals Quali-Kriterien hat die PDC bekannt gegeben. Finde ich gut, dass man das jetzt im Vorfeld macht und da nicht irgendwie alles im Nebel lässt. Aber kurios ist auch das, muss ich auch mal loswerden. Die Top 24 der World Series of Darts Rangliste werden sich qualifizieren. Das heißt, ein Manlok Leung, ein Jim Long, ein Victor Tingström haben ihre Qualifikation sicher. Entschuldigung. Aber was noch viel
alles
irrer
gut,
ist,
Kevin.
Was noch viel irrer ist, jetzt Neuseeland, Australien, wird ja mit demselben Teilnehmerfeld gespielt, PDC-seitig, Damon Hatter, Ross Smith sind da. Egal, was die machen, die können auch zweimal 6-0 verlieren. Die haben damit zwei sichere Punkte für die Rangliste und noch viel spektakulärer. Simon Whitlock, Adam Leake, Raymond Smith und Ben Robb auch. Das finde ich krass und die sind damit quasi sicher dabei bei den World Series Finals.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Simon Whitlock.
Sensationell, wirklich. Also Whitlock, Leake, Raymond Smith, Ben Robb haben hiermit wirklich ein goldenes Ticket gezogen. Ansonsten die 8 weiteren Plätze, 4 Qualifier und 4 Plätze über die Weltrangliste, über die große, also die 4 besten nicht qualifizierten, Gary Anderson, Ryan Searle, Chris Dobie, Wessel Naiman, werden das sehr wahrscheinlich sein. Und dann weiter hier in meinem Kurzreferat, zweimal European Tour noch in unserem Abstinenzzeitraum, Ungarn und Tschechien, aber Tschechien werden wir ja dann schon ganz aktuell mitnehmen. Einmal Challenge Tour in Milton Keynes, einmal Women's Series in Leicester, die Women's Series, dann einmal die My Dart Code Championship, das ist ja wirklich noch das spektakulärste Turnier. Letztes Augustwochenende in Bad Salzuflen und zweimal Next Gen Wochenende in Sindelfingen, der Abschluss der Next Gen. Also dementsprechend halten wir es uns dann jetzt, ja, wir sehen einfach jetzt hier den perfekten Zeitpunkt an, um es mal ganz kurz noch zusammenzufassen. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um dann mal eine Woche abstinent zu sein.
Können auch ein ganzer Monat sein, nicht nur eine Woche. Ja, aber es ist, ja, wie gesagt, wirklich der perfekte Zeitpunkt. Also wenn man es jetzt so runterrattert, dann passiert ja quasi schon ein bisschen was. Wenn man sich aber jetzt halt überlegt, dass das auf ein bisschen mehr als einen kompletten Monat gestreckt ist, dann ist es schon wirklich nicht so viel. Und dann müssten wir hier schon echt wirklich ganz schön viel drumherum bauen in einer Zeit, wo ich auch noch mal eine Woche im Urlaub bin, wo dann Vorbereitungsstress ist mit der My Dart Court Championship und so weiter und so fort. Von daher, wie gesagt, nehmen wir uns das jetzt einmal und bedanken uns da wirklich jetzt bei euch. Zum einen für euer Verständnis, schon mal im Voraus, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber auch für euer Interagieren mit dem Podcast, für euer Zuhören, für euer Einschalten, für eure Unterstützung auf Patreon und so weiter und so fort. Und ich bedanke mich auch schon jetzt im Voraus dafür, dass ihr uns treu gesonnen im September wieder einschalten werdet.
Ganz genau. Und dann mit ganz viel neuem, frischen Elan. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Ideen, Anregungen, was wir auch dann noch irgendwie in den Podcast ein bisschen mehr integrieren sollen, gerne her damit. Schreibt uns bei Instagram oder wo auch immer. Und wir nehmen nämlich diese Zeit auch nicht nur zum Anlass, um einfach mal abzuschalten vom Darts. Also wir werden alles weiter verfolgen, aber wir werden auch so ein bisschen gucken,
ich hab was den
wir
Wecker auch schon gestellt können. Für die World Series.
Ganz wichtig, ne? 2 Nachtschichten dort, Neuseeland, Australien. Nee, aber wir werden halt einfach auch die Zeit nutzen, um vielleicht noch so ein paar neue Ideen einfließen zu lassen. Und da nehmen wir auch alle möglichen Anregungen gerne zur Kenntnis und schauen dann mal, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall wird es intensiv auch hier bei Checkout weitergehen, wie ihr das gewohnt seid. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit und bin jetzt auch froh, einfach mal ein bisschen Abstand zu haben, weil auch, ich muss auch sagen, Fußball-WM hat auch unfassbar geschlaucht. Ne? Es war auch ein dickes Brett, also ist jetzt alles sehr viel gekommen. Und jetzt wollten wir euch das auch möglichst ausführlich erklären und hoffen da auf euer Verständnis und freuen uns sehr auf den September und die folgenden Monate und Jahre.
So halten wir es, Kevin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns im September wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.